Reporter Insights. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Hallo und herzlich willkommen bei Reporter Insights. Mein Name ist Katharina Osterhammer und ich moderiere heute den Podcast der Reportageschule Reutlingen und Reportagen FM. Wir sprechen hier alle zwei Wochen über große Recherchen und stellen unseren Gästen Fragen zum Journalismus, die ihr euch vielleicht auch gestellt habt. Und heute ist bei uns der Journalist Tillmann Steffen zu Gast. Er ist Redakteur bei Zeit Online und dort vor allem für die AfD zuständig. Und Tillmann sagt über sich selbst in seiner Zeit Online-Autorenbeschreibung, dass ihn bei seiner Arbeit antreibt, dass er beruflich darüber wachen kann, dass totalitäre Kräfte nicht wieder erstarken. Und wie er das vielleicht tut und welche Herausforderungen es dabei gibt, zum Beispiel beim Schreiben über die AfD, darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Tillmann Steffen heute bei uns zu Gast ist. Hallo Tillmann.
Hallo Katharina.
Tillmann, du machst es jetzt seit über 10 Jahren. Seit der Gründung der AfD beobachtest du sie. Was war denn für dich in all diesen Jahren als Journalist die herausforderndste Situation bei einer AfD-Recherche?
Ja, seit fast 10 Jahren, seit dem Essener Parteitag im Grunde genommen, mache ich das. Dieser große Streitparteitag, wo Bernd Lucke abgewählt wurde, Frauke Petri dann an die Parteispitze kam und Jörg Meuthen. Die größte Herausforderung sind eigentlich immer wieder dieselben. Ne? Zum einen machst du natürlich das, was du sowieso immer machst als Journalist und versuchst irgendwie eine professionelle Distanz einzuhalten, trotzdem nah ranzukommen an deinen Gegenstand, das gilt ja irgendwie immer. Aber bei der AfD kommt es vor allem darauf an, du brauchst ein extrem geschultes Ohr, das ist so einer meiner Hauptpunkte, um einfach zu hören, was wird da eigentlich gesagt. Ne? Alles für Deutschland, ne? Das hat Höcke benutzt und seitdem weiß man, es ist eine verbotene Parole aus der SS-Zeit. Ne? Oder es gab mal so einen Vorfall, eine Veranstaltung der AfD in Sachsen, wo Andreas Kalbitz, dieser völkische Nationalist aus Brandenburg, zu Gast war und in seine Rede, in einer seiner feurigen Rede, wie immer, den Satz unterbrachte, wir wollen nicht nur ein Stück vom Kuchen, sondern wir wollen die ganze Bäckerei. Da guckten wir AfD-Reporter, so verschiedene Medien, wir saßen da zusammen an einem Tisch, guckten wir so ein bisschen an und sagten, was hat er da gerade gesagt, was hat er da gemeint? Dann war es mal gegoogelt und dann, ja klar, es war so ein Sponti-Spruch irgendwie aus den 70ern und er wollte damit zum Ausdruck bringen, ja, wir wollen halt irgendwie die ganze Macht und nicht nur irgendwie mitwirken. Das sind so Punkte, die mir da auffallen. Es gibt noch weitere, also zum Beispiel, man braucht auch ein großes Maß an Besonnenheit in der AfD-Berichterstattung. Man braucht auch ein dickes Fell. Diese Partei ist wahnsinnig männerdominiert. Ne? Es geht dort sehr maskulin zu. Und so professionell der Umgang auf der Bundes- oder auch auf der Landesebene ist von Spitzenpolitikern mit Reportern, so schwierig wird es dann auch im flachen Land. Ne? Also es fließt auch viel Bier bei AfD-Veranstaltungen und da ist die Stimmung manchmal dann am Nachmittag schon auch so, dass man dann angeschubst wird oder Lügenpresse zugezischt kriegt aus irgendwelchen Publikum, irgendwelcher Kreisversammlungen, Regionalversammlungen.
Also es braucht ein dickes Fell, es braucht die Fähigkeit, irgendwie zwischen den Zeilen zu lesen bei der AfD-Berichterstattung. Mhm. Das Ganze hast du wahrscheinlich auch trainiert bei deinem letzten großen Text, den du für die Zeit geschrieben hast. Und zwar gemeinsam mit Christian Path, der ist Mitte Januar in der Zeit erschienen und es ist ein Porträt über Alice Weidel. Das ist die Parteichefin und aktuelle Kanzlerkandidatin der AfD. Und für diesen Text wart ihr in ihrer Wahlheimat in der Schweiz und ihr habt sie in Berlin getroffen und ihr wart auf dem AfD-Parteitag in Riesa. Da ist ja das aktuelle Wahlprogramm für die Bundestagswahl beschlossen worden und verkündet worden, dass es eine neue Jugendorganisation geben wird.
Ja.
Vor dem Hintergrund dieser Eindrücke fragt euer Text danach, ob sich Alice Weidel tatsächlich radikalisiert hat oder ihre Härte in Auftritten rein strategisch ist. Das ist eine der Fragen, die er stellt. Und diese Zerrissenheit zwischen Schweizer Idyll und populistischer Rede beschreibt ihr gleich im Beginn eures Textes. Und die Stelle wollen wir jetzt mal anhören.
Reingehört. Wenn Alice Weidel ihren inneren Frieden finden will, verlässt sie Deutschland. Nach Einsiedeln, ins Herz der Schweiz, zieht sich die Chefin der zweitgrößten Oppositionspartei Deutschlands dann zurück. Ein Ort mit Blick auf die Gipfel der Voralpen, im Schatten einer jahrhundertealten Benediktinerabtei. Der zugefrorene Sielsee spiegelt glitzernd die Wintersonne. Weidel wohnt hier mit ihrer Frau und den beiden Kindern. Es ist der 6. Januar. Am Straßenrand türmt sich Schnee. Die ersten Einsiedelner führen am Morgen die Hunde aus. Man grüße sich, berichten Anwohner. Das sei in einer kleinen Stadt wichtig, halte ansonsten aber Distanz. 5 Tage später, 600 Kilometer nordöstlich beim Parteitag der AfD im sächsischen Riesa, hat Weidel ihren großen Auftritt. Eingerahmt von 16 Deutschlandflaggen spricht sie über Silvesterbomber und Messermörder, kritisiert den queer-woken Wahnsinn im Land und verspricht im Falle eines Wahlsiegs, die Windräder der Schande niederzureißen. In ihrer Rede dehnt sie die Silben, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Es brauche Remigration, schreit sie in die Halle.
Euer Text ist betitelt mit Ihr wahres Gesicht. Findest du, ist es euch gelungen, Alice Weidels wahres Gesicht zu entdecken und den LeserInnen zu zeigen?
Das müsste ich mir selbst oder uns selbst eine Note geben. Das ist schwierig, sich A, selbst eine Note zu geben. Ich würde das eigentlich gerne Leserinnen und Lesern überlassen. Und es ist zweitens auch tatsächlich schwierig, dieses Bild oder Alice Weidel zu entschlüsseln. Ne? Wir wollten halt wissen, wie tickt diese Frau, ne, die von Anhängern so euphorisch verehrt wird, die diese langen Selfie-Schlangen hat nach öffentlichen Veranstaltungen, diese ikonische Wirkung, die sie auf Anhänger und auch auf Parteimitglieder hat, zugleich aber eben extrem verhasst ist auch von ihren politischen Gegnern. Das war so ein bisschen die Aufgabe, dem näher zu kommen und vor allem auch den Punkt zu beschreiben. Es sind ganz viele in dieser Partei gegangen. Ne? Lucke ist weg, Meuthen ist weg, Petri ist weg. Andere haben einfach aufgegeben. Und Weidel ist 2013 eingetreten und ist bis heute da. Und hat einen steten Aufstieg hingelegt. Und das ist das Spannende und das Interessante an dieser Person.
Woran liegt es, dass sie bleibt, während andere gehen?
Das ist einer unserer Erkenntnisse, beziehungsweise ja, es ist auch nicht wirklich völlig neu, hat einfach auch was mit ihrem Opportunismus zu tun. Sie passt sich einfach der Stimmungslage so an, dass es ihr maximal nützt. Ne? Man kennt das ja, also mir ist eine Begebenheit vom 2017er Wahlparteitag in Köln in Erinnerung. Sie stellte sich hin und sagte den Journalisten, ja, selbstverständlich würde sie mit Björn Höcke auch Wahlkampf machen, kein Problem. Ne? Dabei hatte sie im selben Jahr ein Ausschlussverfahren gegen Björn Höcke noch mit unterstützt. Er war in Misskredit geraten, weil er in Dresden eine radikale Rede gehalten hatte. Diese Rede, wo er gesagt hat, dass wir haben uns ein Mahnmal der Schande ins Herzen von Berlin gebaut. Zum Holocaust-Mahnmal, diese doppeldeutige Äußerung damals. Sie ist nach Schnellroda gefahren, diesen neurechten Vordenker-Think-Tank von Götz Kubitschek, um dort einfach auch die Unterstützung dieser Anhängerschaft sich zu sichern. Und diese Flexibilität, die ist im Prinzip das Mittel, mit dem Weidel ihr Standing in dieser Partei sichert. Darüber hinaus ist natürlich auch ein Stückchen sie ein Feigenblatt für Dinge, die von ihren politischen Gegnern der Partei auch vorgeworfen werden. Also Homosexuellenfeindlichkeit zum Beispiel kann jederzeit gekontert werden mit dem Verweis auf Alice Weidel. Guck mal, wir haben eine lesbische Frau an der Spitze. Und die Weidel überlebt auf diese Weise auch sämtliche Widersprüche, die sich mit ihrer Person verbinden. Zum Beispiel neben ihrem Familienmodell, sie ist mit einer nicht weißen Frau verheiratet, die keine europäischen Wurzeln hat. Sie hat zwei nicht weiße Kinder, lebt mit einer Frau in einer Lebensgemeinschaft. Sie hat eine syrische Freundin in ihrem Bekanntenkreis gehabt oder hat sie noch in Biel, in dem früheren Schweizer Wohnort war das der Fall. Und zugleich kachelt sie an den Mikrofonen der Parteitagshallen gegen Migranten und alles, was nicht urdeutsch ist, soll eben irgendwie zweitklassig behandelt werden und nur Deutschland ist es. Das sind diese Widersprüche, die sie locker eben übersteht mit ihrer hohen Popularität in dieser Partei.
Also du sagst, zum einen deckt Weidel einfach gewisse Widersprüche ab, dadurch, dass sie selbst Dinge in ihrem Leben hat, die eigentlich nicht zur AfD-Mentalität passen. Und zum anderen arrangiert sie sich mit Unliebsamen oder sorgt dafür, dass die Leute gehen, die nicht in der Partei zu ihr passen. Alice Weidel ist ja eine von 4 KanzlerkandidatInnen neben Merz, Scholz und Habeck. Und es ist ja klar, dass sie nicht die nächste Kanzlerin werden wird, jetzt bei der Wahl am 23. Februar, weil die AfD einfach keinen Koalitionspartner finden wird, der mit ihr regieren will. Und trotzdem gibt's über sie viele Porträts, vielleicht sogar mehr als über die anderen Kanzlerkandidaten. Weidel ist aber eben nicht nur eine Kandidatin wie die anderen, sondern eben die einer Partei, die vom Verfassungsschutz schon als rechtsextrem beobachtet wird. Zum Teil die Landesparteien schon als rechtsextrem eingestuft wurden, wie die in Thüringen. Und dann stellt sich ja jetzt die Frage, geben Medien, also wir JournalistInnen, der AfD und damit auch Weidel vor dem Hintergrund, dass sie nur eine von vier Kanzlerkandidaten ist, zu viel Aufmerksamkeit und befeuern wir damit irgendwie auch die Popularität der Partei?
Also grundsätzlich wird ja über alle Parteien berichtet. Ne? Haben wir ja gerade im Bundestag vor ein paar Tagen gesehen, diese letzte Debatte. Jeder kam zu Wort. Ich finde, dass gerade über die AfD muss berichtet werden, weil sie eben keine Partei wie jede andere ist, sondern weil ihre Spitzenvertreter weit über das Programmatische hinaus eben sich so äußern und so handeln, dass es im Bereich der Menschenfeindlichkeit geht, dass es rassistisch wird, dass es demokratiefeindlich wird. Und das ist dann eine journalistische Pflicht, das natürlich aufzugreifen, ganz klar. Es gibt ein paar Punkte, die man beachten sollte. Das ist das berühmte Stöckchen zum einen, ne, über das man mitunter bringt, manchmal eben auch nicht. Und wir haben bei Zeit Online wirklich ausgiebige, immer wieder über die gesamte Existenz der AfD hinweg immer wieder spannende Diskussionen geführt. Wir haben da extra Konferenzen, Runden dazu einberufen, um die Frage der Antwort näher zu kommen auf die Frage, wie wollen wir über diese Partei berichten? Das Ergebnis ist dann meist vor allem, wir sollten nicht auf jede Provokation reagieren, ne, denn viele Äußerungen sind Provokationen. Ne. Die AfD spielt auch mit uns als Medien. Die wissen, oder viele wissen genau, wie wir dann als Journalisten reagieren. Sie wissen, dass sie das ausnutzen können und damit quasi parallel zu ihren eigenen Social-Media-Aktivitäten, die ja auch unfassbar bedeutsam sind für diese Partei und wo die AfD auch sehr, sehr stark ist, dann eben ihre Wirkung tun. Ne. Als Journalist, denke ich, ist eine Kernaufgabe, sie einfach auch mit der Machbarkeit ihrer Forderungen zu konfrontieren. Zum Beispiel, wenn jetzt eben gesagt wird, wir können das und das alles finanzieren, wir können die Steuern massiv senken, die Leute sollen endlich mehr Netto vom Brutto haben und so weiter, dann muss man einfach gucken, ist das denn, auch, wenn man es durchrechnet, realistisch? Das haben wir Institute auch gemacht. Jüngst in den letzten Kandidatenforen und Interviews mit Weidel wurde sie auch damit konfrontiert. Sie sagt dann zum Teil, ach, die Berechnungen sind falsch und so weiter. Oder manchmal fordert die AfD auch Dinge, die längst bekannt und möglich sind. Auch das kann man ja dann auch entsprechend einordnen. Also schmücken sich mit Programmatik, die eigentlich schon gang und gäbe ist, in der Migrationspolitik zum Beispiel.
Was würde denn passieren, wenn man weniger über sie berichten würde und zum Beispiel über weniger Stöckchen springen würde, als es Medien vielleicht aktuell tun?
Ja, also logisch wäre, dass dann halt vielleicht problematische Tendenzen verborgen bleiben, es nicht offengelegt wird, nicht Teil der Debatte wird, was notwendig ist, um eben Rechtsextremismus, Rassismus offenzulegen und einzugrenzen. Das wäre dann die Folge. Insofern glaube ich, also wir kriegen dabei Zeit Online, denke ich, eine sehr gute Balance hin, weil wir gucken genau, ist das jetzt wirklich es wert, dass wir es aufgreifen oder ignorieren wir das in dem Falle? Oder gucken wir, sammeln wir einfach und schauen, dass wir das, was gerade passiert ist, in einem größeren Kontext betrachten und einordnen, und statt das jetzt irgendwie nachrichtlich rauszublasen und damit quasi die Empörungsmaschinerie ja auch zu bedienen. Einerseits der Partei einen Gefallen zu tun, andererseits eben die Empörungsmaschinerie, die Reaktionsmaschinerie zu bedienen, die er dann auch oft einsetzt.
Ihr habt euch jetzt bei eurem aktuellen Text Ihr wahres Gesicht ja dazu entschlossen, ein Porträt über Alice Weidel zu schreiben, also eine sehr persönliche und nahe Textart habt ihr gewählt. Findest du denn, Porträt ist die geeignete Darstellungsform, um über eine rechte Politikerin zu schreiben?
Also wir haben das hausintern nicht Porträt genannt. Ne? Das wird jetzt vielleicht so wahrgenommen als Porträt, sondern wir haben, da gab es eigentlich kein spezielles Label dafür. Unser Ziel war, wie gesagt, einen Text zu schreiben, der eben zeigt, wie diese Frau tickt, der das näher zeigt, auch über das bereits Bekannte hinaus, was ihr Standing in dieser Partei ausmacht, wie sie da durchkommt und wie sie mit diesen Widersprüchen lebt.
Was ist denn dann der Unterschied zum Porträt?
Du kannst es gern Porträt nennen. Ich glaube, das ist auch viele Leserinnen und Leser Porträt nennen. Wir haben es anders genannt. Okay. Das war halt irgendwie von vornherein so, irgendwie hat sich das so ergeben, ja.
Aber findest du die Art des Textes, also diese sehr nahe Form, ob es jetzt Porträt heißt oder nicht, ist eine geeignete, eben für eine rechte Politikerin, die, wie du ja schon selbst erwähnt hattest, damit spielt, Fakten zu leugnen oder umzudrehen?
Es ist ja ein politisches, nennen wir es jetzt mal, Porträt. Ne? Also alle, oder eigentlich alle die Dinge, die dort beschrieben und genannt sind, Details zu ihrer Person, haben wir auch zumindest versucht, dann einfach auch im politischen Kontext zu betrachten und einzuordnen. Also zum Beispiel eben ihr Familienmodell. Ne? Was macht das innerhalb der Partei? Was bewirkt das? Ne? Wie wird das da gesehen? Das ist so der markanteste Punkt, glaube ich, ne, der sich mit Weidel verbindet. Insofern würde ich sagen, ja, diese Textform, wie man auch immer sie jetzt nennen will, und auch das Annähern an eine Person bis ins Private hinein, ist ein wichtiger Weg, um so eine Person klarer zu beschreiben.
Du hast ja bestimmt auch schon Texte zu anderen PolitikerInnen geschrieben. Würdest du sagen, in der Arbeit an dem Weidel-Text hat sich irgendwas anders verhalten als bei Porträts zu anderen Politikern? Also, weil es ist ja immer ein schmaler Grat zwischen, man muss Distanz wahren und man muss der Person nahe kommen, um eben wirklich einen Text zu schreiben, in dem man eben das Gefühl hat, man erkennt ihr wahres Gesicht. Gelten bei Weidel die gleichen journalistischen Standards oder gibt es eben auch da Dinge, die man besonders beachten muss?
Die journalistischen Standards gelten, egal um wen es geht, würde ich ganz klar sagen. Vielleicht haben wir, das hatte ich auch eingangs gesagt, man muss sehr sorgfältig gucken und hinhören. Vielleicht haben wir einmal mehr geguckt auch im Kollegenkreis uns über den Text gebeugt und gesagt, was ist davon jetzt Spin? Wo will sie ein Bild von sich erzeugen, was wir transportieren sollen und wo ist es jetzt einfach nur Realität? Ne? Weil man sich eben nicht leichtfertig irgendwie zum Werkzeug einer Politikerin oder eines Politikers machen will, auch nicht von Alice Weidel, und irgendwie ihre Sichtweise, ihr Bild, was sie selbst von sich zeichnen möchte, nur zu transportieren.
Also bei Weidel, wie auch bei anderen Politikern, nochmal genauer hinschauen, was ist irgendwie ein Image, was sie gerne vermitteln will und was es war. Ja. Und eben zwischen den Zeilen lesen, hattest du auch schon gesagt, dass man da besonders drauf achten muss bei der AfD. Dann noch vielleicht eine andere Frage. Eure Kollegin vom Spiegel, Dijke Diening, hat vor kurzem auch ein Porträt über Alice Weidel geschrieben. Und Dijke Diening steigt in ihrem Text damit ein, dass Alice Weidel die entscheidenden Zitate nicht freigegeben hat. Das heißt, sie hat nicht erlaubt, dass die abgedruckt werden. Ihr habt in eurem Text Zitate von Weidel. In denen ging es zum Beispiel um Weidels Menschenbild oder auch ihre Haltung zur Bibel. Wie ist es euch denn ergangen mit der Zitatfreigabe? Kennt ihr das Problem?
Ja, im Grunde genommen, und grundsätzlich hast du das ja mit vielen Politikern, Spitzenpolitikern, dass sie bestimmte Sachen sagen und dann doch nicht freigeben wollen. So war es oder ist es auch mit AfD-Spitzenleuten. Ich glaube, da ist eine grundsätzliche Frage berührt. Es kommt also als Reporter für eine bestimmte Partei oder auch für die AfD, willst du ja einerseits tiefe Einblicke haben in die Partei und intensive Gespräche führen. Also du hast ja ein journalistisch professionelles Verhältnis zu diesen Politikern. Das muss man vielleicht nochmal klar sagen. Ich bin ein Mensch, und das sage ich auch meinen Gesprächspartnern, der die AfD niemals wählen würde. Aber ich interessiere mich einfach für das, was sie machen, ne? Und wie sie denken. Und das ist ja auch mein Job. Ne? Und aus dem Grunde bin ich froh, wenn ich einen engen Zugang, wenn ich einen intensiven und engen Kontakt zu allen habe, auf journalistisch professionelle Weise, und wenn sie mit mir reden und mir auch Dinge erzählen, die so vielleicht über das Normale hinausgehen. Weil das formt das Bild von Denken und Handeln und einer Person einfach auch ab, ne? Rundet es ab. Das Gespräch, was wir mit Alice Weidel hatten, Christian Path und ich, war ein wirklich sehr intensives, sehr offenes, wo wir natürlich, wie gesagt, geguckt haben, was ist davon jetzt echt, was ist Spin, und wo wir aber auch Einblicke erhalten haben, die sehr interessant waren, aber die eben dann in den doch schützenswerten Bereich der Privatsphäre reingingen. Und da muss man sagen, das war interessant zu hören, aber es ging so um, sie hat zwar gesagt, dass sie aus der Kirche ausgetreten ist 2011 und hat das auch begründet, warum, und dass ihre Frau Sarah Bossart von einer Appenzeller Pfarrersfamilie einst adoptiert wurde im frühen Kindesalter, das weiß man ja auch. Aber was so jetzt Gebräuche, private Riten und sowas betrifft, darüber haben wir gesprochen, aber das hat sie am Ende dann nicht freigegeben, weil es eben dann doch ihre Kinder betrifft und weil auch sie das Recht hat auf Schutz ihrer Privatsphäre. Solange das Private nicht politisch wird, bleibt es geschützt. Und aus dem Grunde werden Zitate eben dann öfter mal nicht freigegeben. Wir haben es versucht, aber das wurde dann abschlägig beschieden und wir haben das akzeptiert.
Das ist ja vielleicht eben nochmal ein Sonderfall so gesehen, dass eben Zitate nicht freigegeben werden, weil sie nicht den Kern des Textes betreffen, nämlich die Politik, sondern einfach die Privatperson Weidel. Was ist aber mit Zitaten, die eben eindeutig politisch sind? Wir haben es in Dajke Dienings Text gelesen, wo es eben klar um die Politik Weidels ging und die sie im Nachhinein nicht freigegeben hat, wo auch klar war, es würde die Haltung von Weidel auf den Punkt bringen. Und es ist ja irgendwie so eine, es ist ein schmaler Grat. Es ist eigentlich als Journalist, man ist darauf angewiesen, dass die Zitate freigegeben werden, sonst darf man in Deutschland die nicht drucken oder veröffentlichen. Gleichzeitig gehört es auch zum Miteinander von PolitikerInnen und Journalisten, dass man nicht jemanden stundentagelang begleitet und danach nichts freigegeben wird, so wie es beispielsweise bei Dajke Diening dann der Fall war. Da trickst die AfD einen ja aus. Wie geht man damit um?
Man könnte die Zitate nicht drucken. Es gibt ja kein Gesetz, das das verbietet, aber es ist halt die Gepflogenheit in Deutschland, dass man autorisieren lässt, wenn das gewünscht wird. Es gab auch Äußerungen zu politischen Fragen oder zum Beispiel auch über Parteikollegen, ne, die vielleicht nicht ganz so vorteilhaft waren für die betroffenen Personen. Sowas wird ja dann im Hintergrundgespräch auch oft thematisiert und dann am Ende will man das doch nicht lesen. Gerade die AfD ist ja eine von Feindeslinien durchzogene Partei. Ne? Das weiß man ja von Anfang an, ist das der Fall, ist das auch heute noch so.
Also innerhalb, also parteiintern meinst du, ne?
Parteiintern, genau, auch wenn es in den letzten 2-3 Jahren nicht mehr so stark hervortritt. Ne? Aber es zum Beispiel auch Äußerungen über den Islam, über Muslime, über Islamisten. Wenn man die letzten Reden und Äußerungen Weidels so betrachtet, ist das relativ selten geworden. Also über Islam hat sie in den letzten Wochen, wenn man dafür halten, nicht viel, um nicht zu sagen gar nichts gesagt. Auch das ist Thema von Hintergrundgesprächen, aber eben wird dann eben Ende nicht freigegeben. Die Gründe erschließen sich mir nicht ganz, aber es ist so.
Das heißt, es gibt leider jetzt nicht den einen Tipp, den du uns geben kannst, wie wir damit in Zukunft umgehen sollen, sondern man muss eigentlich mit dem arbeiten, was die AfD einem gibt. Also sind wir da so ein bisschen einfach auf die AfD angewiesen?
Nee, also das wäre schlimm, wenn man nur darauf angewiesen ist. Natürlich kann man auch, ich glaube, das weißt du wie ich, Informationen im Text unterbringen, die nicht als wörtliches Zitat freigegeben sind, so dass die Regeln, die ungeschriebenen Regeln nicht verletzt. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass man auch einfach dann so handwerklich so vorgeht, dass man die Abschrift möglichst kleinteilig macht, um wenig Raum zu geben, dann Zitate ganz rauszustreichen oder bis zur Unkenntlichkeit zu entstellen. Man hat es ein bisschen in der Hand, wie leicht es der andere hat, die Zitate zu streichen oder zu verändern.
Dann vielleicht nochmal zu einem anderen Punkt, wo es auch darum geht, was man von der AfD übernimmt oder übernehmen kann. Und zwar haben wir vorhin bei dem Auszug eures Textes schon typisches AfD-Vokabular gehört. Also da spricht Alice Weidel ja von Remigration und Messermördern und queerwoken Wahnsinn und Windrädern der Schande und Silvesterbombern. Wie geht man denn mit diesen Begriffen um in einem Text über die AfD? Also wie viel Einordnung ist da nötig und wie viel Reproduktion ist noch ungefährlich?
Ich bin dafür, es klar zu benennen und einzuordnen als das, was es ist. Ne? Ist es Rassismus? Ist es menschenfeindlich? Ist es demokratieschädigend? Ne? Also wenn die AfD zum Beispiel im Bundestag Schilder aufstellt auf die Tische, ne, was nach der Hausordnung verboten ist, ne? Oder wenn sie den Hammelsprung beantragt, also diese Abstimmung, die da gemacht wird, um die Beschlussfähigkeit des Parlaments festzustellen, dann gehen alle raus und müssen durch verschiedene Türen wieder reinkommen. Und dann bleibt die AfD einfach draußen und provoziert damit quasi, dass das Parlament nicht mehr beschlussfähig ist. Ne? Das ist doch ganz klar demokratieschädigendes Verhalten und das muss man als solches benennen. Da braucht es nicht mal nur Worte, ne? Manchmal sind es auch die Handlungen. Oder eben dann eben diese rassistischen, menschenfeindlichen Kampfbegriffe wie dieses pauschalisierende Messermänner und so weiter, was einfach den Eindruck erweckt, da sind Eingewanderte, die sind alle kriminell und auch noch gewalttätig und töten andere. Das Verwenden von Kampfbegriffen wie Remigration zum Beispiel, ne, dass die Partei will einfach nicht darauf verzichten. Sie hat das in ihr Wahlprogramm reingestimmt, weil das eben bestimmte Anhängerschaft und auch parteiintern ein bestimmtes radikales Klientel wunderbar bedient. Aus dem Grunde will man das drin haben, obwohl es ein toxischer Begriff ist. Ja, oder eben auch das Denkmal der Schande von Höckern, das ist ein altbekanntes Beispiel.
Wir kommen jetzt zu unserer letzten Rubrik schon. Und zwar heißt die Komm zum Punkt und funktioniert ganz einfach. Ich fange 3 Sätze an und du darfst sie beenden.
Komm zum Punkt.
Wenn man über die AfD schreibt, sollte man auf keinen Fall
einfach übernehmen, was sie sagen, uneingeordnet und unreflektiert.
Das werde ich mir auch selbst weiter zu Herzen nehmen. Der zweite Satz, die AfD zu entzaubern, ist
notwendig, aber als Mittel umstritten. Denn sie wird ja auch von ihren politischen Gegnern einfach auch hart ausgegrenzt. Also das Mittel der Entzauberung ist umstritten. So.
Glaubst du denn selbst dran?
Das ist ein weiterer Gesprächsgang jetzt. Ne? Wir stehen ja kurz vor dieser Wahl. Ne? Und das bisherige harte Ausgrenzen der AfD durch andere Parteien hat ja nicht verhindert, dass sie sich jetzt verdoppeln wird. Ne? Sie wird ja wahrscheinlich irgendwie bei um die 20% landen zur Bundestagswahl. Was zur Frage führt, ist das ein wirksames Mittel? Ne? Eigentlich, kurze Antwort ist nein. Ne? Jetzt tritt Friedrich Merz an und sagt, mir geht es um die Sache und dabei ist mir egal, wer zustimmt. Ne? Also er verlässt diesen Kurs des Ausgrenzens. Er grenzt sich nur noch ab. Ich finde, das ist ein Unterschied. Ne? Und er sagt, also wir werden nicht zusammenarbeiten. Das ist seine Rhetorik. Er sagt, wir werden natürlich auch nicht koalieren. Das wäre ja auch eine Zusammenarbeit. Aber er nimmt in Kauf, dass die AfD ihm zuarbeitet. Das ist also schon mal ein klarer Paradigmenwechsel, wo man dieser Partei quasi, wo er eher Einflusssphäre einräumt. Und damit treten wir aus meiner Sicht in eine Phase ein, wo die AfD, ja, also Gelegenheit bekommt von Merz, um Beweis zu stellen, was sie kann und will und wie sinnvoll es ist. Ich bin gespannt, ob das mittelfristig bewirkt, dass die Politik der anderen Parteien so gut wird, dass das Interesse von Wählerinnen und Wählern an der AfD nachlässt. Das ist die große Frage der kommenden Wahlperiode.
Das werden wir beobachten über die nächsten Jahre. Jetzt nach diesem kleinen Ausflug kommen wir nochmal zurück zu unserer dritten Frage. Wenn ich ein anderes Thema zu meinem Schwerpunkt machen müsste, wäre es statt der AfD?
Da hatte ich noch gar keine Gelegenheit, darüber nachzudenken. ich liebe alle Themenbereiche, wo Politik auf Menschen trifft und wo man zeigen kann, wie sich das auswirkt auf den und die Einzelne und Einzelnen. Also wo Politik praktisch sich auswirkt. Ne? Das wäre mal so jetzt eine vorsichtige, vielleicht nicht ganz so konkrete Antwort auf diese Frage.
Das spricht ja dafür, dass dir dein Job Spaß macht, dass du scheinbar nicht jeden Tag darüber nachdenkst, was du stattdessen machen willst.
Absolut, ja. Also das ist wahnsinnig spannend, das muss ich auch mal sagen. Ich habe so ein bisschen den Vergleich ja gehabt, auch in den letzten Jahren der Parteien. Und so krass das alles ist, was die AfD macht, ne? Und wir haben ja über all diese Punkte gesprochen und was es auch mit einem selbst macht. So spannend sind eben auch zum Beispiel AfD-Parteitage über viele Jahre gewesen. Ne? Man wusste am Anfang nie, was am Ende irgendwie rauskommt. Ne? Das hat sich erst die letzten 1-2 Jahre ein bisschen nivelliert und dem, was so in anderen Parteien üblich ist, angenähert. Die letzte Vorstandswahl in Essen, die verlief weit glatter als die Vorberichterstattung es angedeutet hatte. Und Chrupalla und Weidel sind als Parteichefs fast unumstritten und kaum angreifbar. Aber es ist ein wahnsinnig spannender Job, den ich da habe. Da bin ich sehr froh drüber.
Wir freuen uns da auch ganz persönlich drüber, nämlich weil wir dich deswegen heute in unserem Podcast haben durften. Wir haben heute gelernt, dass man vor allem bei der Berichterstattung über die AfD besonders zwischen den Zeilen lesen muss, dass man nicht dem ausgeliefert ist, wie die AfD mit uns JournalistInnen zusammenarbeiten will, sondern man Einordnungen auch unterbringen kann, wenn man zum Beispiel keine Zitate freigegeben bekommt. Und dass es großen Spaß machen kann, diesen Job zu machen. Das freut uns sehr. Wir haben darüber gesprochen mit Tilman Steffen, Redakteur bei Zeit Online, dort zuständig für die AfD. Vielen Dank, dass du bei uns warst, Tilman.
Hat großen Spaß gemacht. Danke, Katharina.
Mir auch. Und damit sind wir am Ende dieser Folge von Reporter Insights. Das ist der Podcast von uns, der Reportageschule Reutlingen und der Reportagen FM. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann liked und abonniert ihn gerne. Das hilft uns, weiterhin gehört zu werden. Und wenn ihr Fragen oder Feedback jeglicher Art habt, dann schreibt uns gern auf Instagram. Dort heißen wir einfach Reportageschule. Und mein Name ist Katharina Osterhammer und ihr hört in 2 Wochen wieder von uns. Bis dahin, passt auf euch auf und macht's gut.
Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.